Es war nach dem 2. Dezember, als Aristide Rougon mit dem Instinkte der Raubvögel, die von Weitem das Schlachtfeld wittern, auf Paris herniederstieß. Er langte aus Plassans, einer Unterpräfektur des Südens, an, wo sein Vater aus dem trüben Wasser der Ereignisse endlich eine schon seit langer Zeit angestrebte Steuereinnehmerstelle gefischt hatte. Nachdem er sich, noch jung an Jahren, einfältigerweise kompromittiert hatte, ohne Nutzen oder Ruhm davon zu haben, musste er sich glücklich schätzen, dass er mit heiler Haut davongekommen. Wütend über die erlittene Schlappe langte er in Paris an, fluchte der Provinz, sprach von der Hauptstadt mit der Beutegier eines Wolfes und schwor, dass er nicht mehr so dumm sein werde. Und das giftige Lächeln, mit welchem er diese Worte begleitete, nahm auf seinen schmalen Lippen eine unheimliche Bedeutung an. Er langte in den ersten Tagen des Jahres 1852 an. Er brachte seine Frau Angèle, eine blonde, langweilige Person, mit sich und setzte sie in einer kleinen, engen Wohnung in der Rue Saint-Jacques ab, gleich einem lästigen Möbelstück, dessen er sich je schneller zu entledigen strebte. Die junge Frau hatte sich von ihrer Tochter, der kleinen vierjährigen Clotilde, nicht trennen wollen, obgleich der Vater sie gerne bei seiner Familie zu Hause zurückgelassen hätte. Doch hatte er dem Wunsch Angèles nur nachgegeben, als diese ihre Einwilligung ausgesprochen, ihren Sohn Maxime, einen Knaben von 11 Jahren, im Kolleg zu Plassans zurückzulassen, über den seine Großmutter zu wachen versprochen. Aristide wollte freie Hände haben. Eine Frau und ein Kind deuchten ihm bereits eine erdrückende Last für einen Mann, der entschlossen war, über alle Gräben hinwegzusetzen, auf die Gefahr hin, sich die Rippen zu brechen oder in den Kot zu stürzen. Noch am Abend seiner Ankunft, während Angèle mit dem Auspacken beschäftigt war, empfand er das dringende Verlangen, durch die Straßen von Paris zu stürmen, mit seinen schweren Schuhen eines Provinzbewohners auf dieses heiße Pflaster zu stampfen, aus welchem er seine Millionen hervorzuzaubern gedachte. Er nahm förmlich Besitze von der Stadt. Er schritt dahin, nur um zu gehen, längs des Fußweges einherwandernd, wie in einem eroberten Lande. Er hatte eine sehr deutliche Vorstellung der Schlacht, die er liefern wollte, und es widerstrebte ihm gar nicht, sich mit einem gewandten Einbrecher zu vergleichen, der gleich viel, ob durch List oder durch Gewalt, sich in den Besitz seines Anteils an den gemeinsamen Reichtümern setzen will, den man ihm boshafterweise bisher vorenthalten. Hätte er das Bedürfnis einer Entschuldigung empfunden, so hätte er sein während 10 Jahren unterdrücktes, brennendes Verlangen, sein jammervolles Provinzleben, vor allem aber seine Fehler angeführt, für die er die ganze Gesellschaft verantwortlich machte. Zu dieser Stunde aber, in seiner Erregung des Spielers, der die begehrlichen Hände endlich auf das grüne Tuch legen kann, war er ganz der Freude hingegeben. Einer Freude, die ebenso viel von der Befriedigung eines neidvollen Egoisten als von den Hoffnungen des unbestraften Halunken an sich hatte. Die Pariser Luft berauschte ihn. Durch das Rollen der Wagen hindurch meinte er die Stimmen aus Macbeth zu vernehmen, die ihm zuriefen, »Du wirst reich sein.« 2 Stunden beinahe irrte er derart aus einer Straße in die andere, die Freuden eines Mannes genießend, der sich in seinem Laster wälzt.